herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Hendrik Kramer bei mir zu Gast. Hendrik ist Mitgründer und CEO von Fernride und hat die große Vision einer Human-Assisted Autonomy in der Logistik. Aktuell heißt das, dass beispielsweise im Hamburger Hafen Terminal-Traktoren von Leuten, die in Büros sitzen, ferngesteuert werden. Ob diese Technik schon reif genug ist, um flächendeckend in der Logistik ausgerollt zu werden und wo es in der Zukunft mit Fernride hingehen soll, all das und mehr erklärt uns Hendrik jetzt. Los geht's. Hallo Hendrik, herzlich willkommen zurück zum BVL-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Boris, freue mich riesig, endlich wieder dabei zu sein.
Ja, ich habe gerade geschaut, das ist über 3 Jahre her. Die Zeit ist so schnell vergangen und ich habe mit vor 3 Jahren, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das erste Mal auch gesprochen haben, mir so eine mentale Notiz gemacht. Lass uns jedenfalls mal weiter verfolgen, wie Fernride sich in der Zukunft entwickelt. Und jetzt sind wir 3 Jahre später. Ihr habt euch prächtig entwickelt, darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin super, super gespannt, was das Update ist, was ihr für Widerstände in der Vergangenheit gehabt habt, wo ihr jetzt seid, wo ihr hin wollt. Mega, mega spannend. Ich halte euch für eins der spannendsten Startups in der Logistik-Tech-Szene in Deutschland, wahrscheinlich sogar in Europa, werden wir gleich drüber sprechen. Aber aus deiner Sicht vielleicht, für Leute, die Fernride noch nicht kennen, das ist ja noch nicht Household Name, ist nicht auf allen Betriebshöfen unterwegs. Gib mal ganz kurz für die Zuhörenden, die nicht wissen, wer Fernride ist, was ihr eigentlich vorhabt, was in so Kurzform Elevator Pitch so eure Vision ist, was ihr aktuell macht und wo ihr perspektivisch hin wollt.
Ja, sehr gerne. Und ich kann gar nicht glauben, dass das jetzt wirklich 3 Jahre her ist. Es ist wieder völlig, also sehr, sehr schön, hier wieder dabei zu sein, was wir bei Fernride machen. Ist ein Tech-Unternehmen hier aus Deutschland, aus München, in Europa aufzubauen, um die physische Welt zu automatisieren. Und was ich damit genau meine, ist, dass wir die ganzen Use Cases für autonomes Fahren sehr, sehr spannend finden, wo Menschen heute sehr repetitive oder gefährliche Jobs machen. Also Robotaxis, das kennen ja sehr, sehr viele, gibt es auch in den USA oder China schon, wo es hervorragend funktioniert, aber das ist das, was wir nicht machen wollen. Wir wollen wirklich in die Use Cases reingehen im B2B-Kontext, wo Menschen heute eigentlich Jobs von Robotern machen und in den Warenhäusern, deine Zuhörer wissen das perfekt, ist ja schon sehr, sehr viel automatisiert, aber jenseits der Laderampe, in den Höfen und auf der Straße, das sind die Use Cases, die in der Vergangenheit noch nicht automatisiert werden konnten. Und das ist genau das, was wir machen wollen, Menschen aus diesen Umgebungen, aus gefährlichen Jobs rauszubekommen und diese Jobs zu verbessern, indem wir Automatisierungslösungen da reinbringen. Und diese Use Cases, die wir da ansteuern, sind innerhalb der Logistik, aber auch im Verteidigungsbereich, aber auch in der Construction-Umgebung, im Mining, also überall da, wo Menschen halt diese gefährlichen, hochrepetitiven Jobs machen. Und was wir dort anbieten, ist eine Komplettlösung. Wir bauen keine Fahrzeuge selber, arbeiten da sehr eng mit Fahrzeugherstellern zusammen, um dann an die Flottenbetreiber eine Lösung in die Prozesse zu integrieren. Wir sind 150 Leute im Team, haben 75 Millionen in Venture Capital bisher eingesammelt und haben einen sehr, sehr starken Fokus. Wir haben jetzt gerade ein bisschen über die Use Cases in der Vision gesprochen, aber jedes gute Startup braucht immer einen guten Fokus. Amazon ist auch nicht angefangen, alles sofort im Internet zu verkaufen, sondern ist mit Büchern angefangen. Und bei uns ist so der erste Use Case Hafenlogistik, der horizontale Transport von Containern innerhalb von Container-Terminals. Und da sind wir jetzt die erste Firma, die das in Europa geschafft hat, auch ein System zu zertifizieren. Werden wir sicherlich heute noch ein bisschen mehr darüber sprechen, was das heißt, ein Produkt in den Markt zu bringen. Und das ist das, was Fernride macht, Automatisierungslösungen jetzt heute vor allem in die Logistik zu bringen.
Ja, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber ich will noch mal ein bisschen darauf zurückkommen, auf was du gerade beschrieben hast, in Bezug auf die Benefits, also die Probleme, die ihr tatsächlich in der Logistik löst. Du hast jetzt eben so einen starken Fokus darauf gelegt, auf gefährliche, repetitive Jobs, die irgendwie verbessert werden müssen oder ersetzt werden müssen. Geh noch mal ein bisschen tiefer rein in das Beispiel gerne Hafenlogistik. Da geht es ja nicht nur um gefährliche Jobs, wo Leute, oh mein Gott, es ist so gefährlich, diese Container zu bewegen, da muss dringend irgendwie automatisiert werden. Das ist ja nicht die Situation. Es sind noch viele, viele mehr Faktoren, die da ins Spiel kommen, um so eine Lösung für so einen Hafenbetreiber attraktiv zu machen. Geh noch mal ein bisschen weiter darauf ein, welche Probleme ihr konkret löst dort.
Ja, es hat schon auf jeden Fall mit dem Thema Mensch zu tun, dass diese Jobs heute zum Beispiel in einem Terminal-Traktor zu sitzen und Container von A nach B zu fahren, das ist ein guter Job, aber das ist nicht der attraktivste Job der Welt. Und deswegen ist das immer schwieriger, Leute zu finden, die Jobs machen. Das Durchschnittsalter für diese Fahrer ist schon sehr, sehr hoch und mit dem demografischen Wandel wird das nicht besser. Das ist auf der Straße vielleicht noch viel schlimmer, aber das kann man, glaube ich, generell über die Logistik sagen, haben wir ein Thema mit einem Fachkräftemangel. Und da helfen wir, diese Fahrer deutlich produktiver zu machen. Was machen wir da ganz konkret? Wir haben einen Ansatz im autonomen Fahren, der ist sehr anders als viele andere Firmen. Der nennt sich Human Assisted Autonomy, dass wir so viel KI wie möglich, aber so viel Mensch wie nötig einsetzen. Und wenn wir jetzt ganz konkret am Hafenbeispiel sind, haben wir einen Fahrer, der jetzt nicht mehr im Terminaltraktor sitzt, sondern ins Büro verlegt wird, also einen viel besseren Arbeitsplatz hat und einen sicheren Arbeitsplatz hat und kann dann die Autonomie, also die autonomen Trucks unterstützen, da wo die KI an die Grenzen stößt. Und da haben wir heute einen Fahrer für 4 Trucks im Live-Betrieb. Also der wird 4-mal so produktiv wie vorher. Und das ist natürlich ein riesengroßer Benefit aus mehreren Perspektiven, nicht nur aus der Sicherheitsperspektive, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet, aber eben auch aus der Produktivitätssicht, aus der Resilienz. Die einzigen Häfen, die zum Beispiel in den USA während der Pandemie noch am Laufen waren, waren die Automatisierungstechnik eingesetzt haben. Und das ist eben halt auch was, wo Automatisierung hilft, Logistik resilienter zu machen und dann eben auch die kompletten Operations noch digitaler zu machen, effizienter zu machen. Das sind alles Benefits und die helfen eben dabei, die Logistik zu verbessern.
Ja, wir haben gerade erwähnt, wir haben das letzte Mal vor über 3 Jahren gesprochen. Hast du vor 3 Jahren, ich habe es noch einigermaßen in Erinnerung, aber hast du vor 3 Jahren im Prinzip denselben Pitch gefahren oder habt ihr seitdem auch eure Strategie ein bisschen geändert? Was waren so die großen Richtungsänderungen oder seid ihr im Prinzip 3 Jahre lang so den Weg weitergegangen, den ihr vor 3 Jahren schon beschrieben hattet?
Ja, also was wir vor 3 Jahren schon auch sehr klar hatten, war diese sehr große Vision, also was wir bauen möchten, ist so das nächste Siemens aus Deutschland, aus Europa. Und ich glaub, das ist tatsächlich möglich mit dieser Technologie, aber das wird man nicht schaffen, wenn man nur große Visionen hat, sondern man muss es halt auch umsetzen. Und wie man das schafft, ist, dass man sehr, sehr fokussiert eine Strategie executed. Und wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf einen ersten Use Case. Wir haben gerade über Terminal-Traktoren gesprochen und die kann man ja auch noch in anderen Anwendungen einsetzen, zum Beispiel auf dem Distributionscenter oder im großen Werksgelände haben wir auch viele Pilotprojekte gemacht, wo das überall funktioniert hat. Aber was wir, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht haben, ist immer zu sagen, wo können wir uns fokussieren und noch spitzer in den Markt gehen, um dann nicht nur ein Prototyp zu zeigen, sondern eben ein Produkt in den Markt zu bringen. Und das ist, glaube ich, die Krux im autonomen Fahren, wo ganz, ganz viele Unternehmen auch in den letzten 10 Jahren daran gescheitert sind. Diese Komplexität, die dann tatsächlich im Realbetrieb durch die physische Welt, die Witterungsbedingungen, die Interaktion mit anderen Fahrzeugen, mit Menschen, mit Fahrradfahrern, die man in diesen Umgebungen hat, dann dazu führt, dass man nie fertig wird, dass man nie ein Produkt in den Markt bringt. Und genau das wollten wir anders machen. Und deswegen haben wir uns sehr stark darauf fokussiert, ein Produkt für einen Anwendungsfall fertig zu entwickeln. Das haben wir jetzt geschafft. Das sind die horizontalen Transportbewegungen im gemischten Verkehr, in Container-Terminals. Ganz klaren Fokus auf Europa. Haben dann eine fantastische Partnerschaft mit der HALA, mit der Hamburger Hafen Logistik AG, um da dann auch sehr nah am Kunden diese Technologie zu entwickeln und zu integrieren. Und die haben uns glücklicherweise ihre Operations in Tallinn zur Verfügung gestellt. Also wir haben wirklich ein Team mit dem Kunden gebildet und gesagt, wir müssen jetzt diese Technologie gemeinsam in den Betrieb so integrieren, dass das am Ende für die funktioniert, weil das ist ja nicht hilfreich, wenn ein Tech-Unternehmen in der Lage ist, diese Lösung zu betreiben, sondern der Kunde muss das am Ende nutzbar vorfinden, dass das nahtlos in alle Operations integriert werden kann und 100% der Zeit funktioniert. Und das sind so die Anforderungen, die dann an so eine Lösung gestellt werden. Und das unterscheidet uns von den ganz, ganz vielen Unternehmen, die coole Demos machen, coole Prototypen bauen, coole LinkedIn-Videos teilen können, zu einer richtigen Lösung, die jetzt auch skaliert werden kann. Und das war der Fokus der letzten Jahre und hat auch viel Kraft gekostet, diesen Weg zu gehen und immer Nein zu sagen zu den ganzen Opportunitäten, die noch außerhalb von diesem Fokus möglich sind. Haben es jetzt aber geschafft und da sind wir unwahrscheinlich stolz drauf und ich freue mich riesig jetzt, das auch mit den nächsten Kunden ausrollen zu können.
Ja, wichtig, dass du das ansprichst, dass man sehr, sehr schnell Use Cases schafft, der dem Kunden auch Nutzen bringt, ne? Weil letztlich willst du ja auch eine Lösung in den Markt bringen, die auch euch schon Einkommen und Umsatz generiert. Das Weitere, was sich wahrscheinlich in den letzten 3 Jahren geändert hat, ist der Anspruch, den auch Investoren an Startups haben. Ihr könnt jetzt nicht irgendwie 5 Jahre rumhühnern mit irgendwelchen YouTube-Videos oder irgendwelchen Animationen und so Prototypen, ohne wirklich tatsächlich was in Anführungszeichen auf die Straße zu bringen und da wirklich auch Kunden Umsatz zu generieren. Bei dem HALA-Beispiel kommen wir gleich nochmal zurück, das ist sicherlich einer der Fälle, aber beschreib kurz noch diese Situation, ob sie auch so wahrnimmt, dass sich auch ein bisschen der Anspruch geändert hat, ob dieser Druck noch größer geworden ist, tatsächlich marktreife, marktfähige Produkte in den Markt zu bringen, die auch tatsächlich schon eure Bottomline da helfen.
am Ende des Tages geht es darum, ein Unternehmen aufzubauen, was profitabel, was wirtschaftlichen Erfolg hat. Und das geht nur, wenn man ein Kundenproblem löst, was dann so viel Wert kreiert, dass der auch bereit ist, dafür zu zahlen. Und aus diesen Umsätzen, die dann auch profitabel sein müssen, muss man die ganze Forschung, Entwicklung, Operations, alles finanzieren können. Das ist nicht mehr so, dass nur coole Visionen da finanziert werden, sondern diese Kette zu schließen und einen klaren Pfad in die Kommerzialisierung zu haben, ist unabdingbar. Und das ist auch gut so, weil das eben dabei hilft, sehr fokussiert die Ressourcen einzusetzen, um den meisten Kundenvalue zu realisieren. Und ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Und dafür gibt es dann auch die Gelder in Europa und auf der Welt, um solche Lösungen als Deep Tech-Unternehmen in den Markt zu bringen. Aber das ist jetzt auch kein B2B-SaaS-Geschäft, wo man mit 3 Entwicklern ein MVP innerhalb von einem Monat baut und das dann einem Kunden zeigt, der das kaufen kann, das sofort funktioniert, sondern das ist ein sicherheitskritisches System, was auch Menschen verletzen könnte oder Unfälle verursachen könnte, wo kritische Operations von abhängen. Und deswegen sind die Anforderungen, die an so ein System gestellt werden, extrem auch hoch. Und das ist auch gut so, dass die hoch sind, weil da darf kein Unfall passieren, da darf niemand verletzt werden. Das muss immer funktionieren. Und dementsprechend haben wir uns sehr stark darauf fokussiert, jetzt ein industrialisiertes Produkt zu entwickeln und sind die Ersten, die das geschafft haben. Und dementsprechend ist das Investoreninteresse auch natürlich sehr, sehr groß, weil das wird ja oft als Valley of Death beschrieben, das Tal der Tränen, wo man auch mehrere Jahre durchhalten muss. Und das haben wir jetzt geschafft und das ist was, wo wir einfach sehr, sehr stolz sind.
Schön, freut mich. Klingt so, als wenn viele deiner Annahmen, viele deiner Hypothesen, die du vor 3 Jahren aufgestellt hast, so eingetroffen sind, die so wahr geworden sind. Gab es aber innerhalb der letzten 3 Jahre Entwicklungen, die dich überrascht haben, wo du wirklich gesagt hast, wo kommt das denn jetzt her? Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Sowohl positive Entwicklungen als auch negative.
Also vor 3 Jahren hatten wir, glaube ich, noch eine andere Welt vor uns. Also da gab es, glaube ich, noch diese Hype-Phasen, gerade auch im Startup-Bereich mit diesen astronomischen Finanzierungsrunden und Bewertungen, wo das Zinsumfeld ein ganz anderes war. Das war noch vor dem Ukraine-Krieg. Das ist einfach eine andere Welt gewesen. Und jetzt, was sich sehr stark verändert hat, meiner Meinung nach, ist die geopolitische Situation und auch die Rolle von Europa. Und wir sind jetzt in kritischen Industrien unterwegs. Wir haben jetzt über Hafenautomatisierung gesprochen. Das ist was die Resilienz eines Landes ausmacht, auch eine gute Supply Chain und Logistik zu haben. Wir werden gleich bestimmt noch über jetzt den zweiten Markt reden, wenn der Podcast live geht. Wird das vielleicht auch schon im Internet sichtbar sein, dass wir da unsere zweite Industrie launchen, nämlich im Verteidigungsbereich, auch in die Militärlogistik reinzugehen, extrem spannend, aber das sind halt Anwendungsfälle, wo wir in Europa souveräne Technologie brauchen, um unsere Abhängigkeiten zu reduzieren. Da können wir nicht uns nur noch auf unsere amerikanischen Partner verlassen, die vielleicht auch sehr, sehr tolle Automatisierungsunternehmen haben im autonomen Fahren oder chinesische Automatisierungstechnik, die auch im Hafen, in chinesischen Häfen hervorragend funktioniert. Das ist einfach ja naiv zu denken, dass man das 1:1 jetzt in Europa einsetzen kann. Und die Kunden sehen das so, die Politiker sehen das so. Und dementsprechend ist der Bedarf für eine europäische Lösung einfach stark gewachsen. Das war vor 3 Jahren vielleicht vereinzelt so, dass das mal irgendwie am Rande erwähnt wurde. Aber jetzt ist es nicht Kern der Diskussion, dass wir in Europa unabhängig werden müssen. Und das wollen wir schaffen. Ich glaube, das ist eine wahnsinnige Chance für uns auch. Ich habe jetzt vom nächsten Siemens gesprochen. Solche Rahmenbedingungen verändern natürlich auch viel und geben uns sehr, sehr viel Rückenwind, gerade wenn es um so ein forschungsintensives, schwieriges Thema geht, das auch schaffen zu können.
Ja, das Letzte, was wir brauchen, ist noch eine weitere Abhängigkeit im Technologiebereich in so einer kritischen Infrastruktur wie in Häfen beispielsweise oder Militärtechnik. Undenkbar. Deswegen bin ich froh, dass wir was Eigengemachtes hier aus Deutschland sozusagen haben. Klasse, ja. Gibt es denn rückblickend irgendwas, was du gerne anders gemacht hättest? Gab es einen Pfad, den du eingeschlagen hast, wo du sagst, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich gerne nochmal wieder neu auf den Tisch ziehen, die Entscheidung, die wir damals getroffen haben?
Ja, ich glaube, wenn man da nicht das mit Ja beantworten kann, dann ist man zu langsam unterwegs. Also das gehört ja dazu, Fehler zu machen. Ich persönlich, wir im Team, in der ganzen Organisation, täglich Fehler machen, weil das gehört dazu, da müssen wir daraus lernen und das dann besser machen. Und du hast vorhin von Hypothesen gesprochen. Ich glaube, die zentralen Hypothesen, die unser Geschäftsmodell betreffen, die waren schon wahr und die konnten wir jetzt beweisen. Und das war auch so der wichtigste Schritt, von Prototypen in ein Produkt zu gehen. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Aber wenn wir mal falsche Entscheidungen getroffen haben, dann haben wir die auch schnell korrigiert und dementsprechend stehen wir jetzt da, wo wir sind und auch extrem kapitaleffizient unterwegs gewesen. Also das ist, glaube ich, so das große Learning der letzten Jahre. Wenn man irgendwo die Option hat, sich zu fokussieren, muss man das machen, weil es gibt so viele, in Anführungszeichen, Nice-to-Haves, die man noch bauen kann, Use-Cases, die erstmal spannend klingen und auch einen großen Total Addressable Market haben. Aber wirklich mal diesen Schritt von 0 auf 1 zu gehen, das schaffen ganz, ganz wenige. Und das schaffst du dann eben auch nur, wenn du ganz oft Nein sagst. Und das ist das Harte.
Ja, dann lass uns mal ganz konkret in so ein paar Fälle reingehen. Du hast ja eben schon das Projekt mit der Hala besprochen, das ja schon historisch ist. Ne? Es war ganz, ganz früh angefangen, das ist sozusagen euer Vorzeigekunde. Ja. Geh mal wirklich tief rein, was macht ihr da konkret? Und lass uns auch mal ein paar so Learnings rausziehen, was im Laufe der Jahre, kann man sagen, wo ihr das mit Hala gemeinsam macht, was da tatsächlich bei rumgekommen ist in Bezug auf Learnings. Aber beschreib erstmal nochmal, du hast es eben schon angefangen, aber beschreib mal, was ihr mit der Hala beispielsweise in Hamburg und auch in Tallinn dort konkret macht.
Ja, also was wir entwickeln möchten, ist eine Lösung, die nicht nur für einen Kunden funktioniert, sondern erstmal für ein gesamtes Marktsegment. Also Container-Terminals sind da ein sehr guter Use-Case, weil Container-Terminals sehr standardisierte Operations haben. Egal, wo ich auf die Welt schaue, das ist ein Container-Terminal, der schon noch verschiedene Modi von wie die Operations da funktionieren, hat, aber grob ist es standardisiert und das ist erstmal was Gutes. Und der Unterschied, den man dann vielleicht noch lokal hat, sind so Witterungsbedingungen. Wenn man in Singapur ist, ist vielleicht das Klima ein bisschen feuchter. In Saudi-Arabien hat man dann vielleicht noch Sandstürme dabei und in Nordeuropa dann auch nochmal sehr, sehr kalte Umgebungsbedingungen. Aber am Ende ist der operative Prozess, einen Container von A nach B zu transportieren, sehr, sehr ähnlich. Und das war uns von Tag 1 bewusst, dass wir quasi diese ganzen Anforderungen in die Produktentwicklung reinbringen müssen, damit das am Ende für ganz, ganz viele Kunden funktioniert und ein globaler Champion hier gebaut werden kann. Nicht ein deutscher Champion, der für die Hala eine Lösung baut, aber für keinen anderen funktioniert. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist zu verstehen, wie denkt so ein Kunde darüber nach, so eine neue Automatisierungslösung, eine Innovation einzusetzen. Und das ist am Ende leider so, dass die sehr risikoavers sind. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Wenn ich für die Operations von einem Container-Terminal verantwortlich bin, dann muss das funktionieren. Da gibt es keinen Raum, große Experimente zu machen und die Schiffe da länger warten zu lassen. Das führt zu hohen Strafen die Logistik muss da effizient sein und hat da keinen Raum für Fehler. Und dementsprechend ist der Anspruch für eine Lösung, um die wirklich nicht nur zu testen, sondern auszurollen, ganz, ganz hoch. Und das ist uns von Anfang an bewusst gewesen. Und deswegen sind wir sehr, sehr strategisch vorgegangen und haben gesagt, wir müssen den einen Kunden finden, mit dem wir jetzt diesen langen Weg, ich habe es vorhin beschrieben, von einem Prototypen zu einem Produkt, das zertifiziert ist, in allen Witterungsbedingungen funktioniert, also im heißen Sommer, aber auch im kalten Winter, bei Regen, bei Schnee, bei extremem Wind, bei Nacht, bei Sonne, also 24/7, 365 Tage im Jahr. Und da war die Hala dann der perfekte Kunde, weil die in Tallinn, also die Hala betreibt nicht nur die Terminals in Hamburg, was vielleicht viele wissen, aber eben auch noch ein Container-Terminal in Tallinn. Und die Esten sind ja schon dafür bekannt, dass sie sehr agil sind, digital und extrem innovationsfreundlich. Und das Team, was wir da vorgefunden haben, das sind wirklich, ich würde fast sagen, Freunde, Teammitglieder geworden, mit denen wir da jetzt 3 Jahre zusammengearbeitet haben, um die Technologie in die täglichen Operations zu überführen. Und was wir da gemacht haben, war, mehrere Trucks täglich im Betrieb mitfahren zu lassen und an die Grenzen zu bringen, immer zu schauen, was funktioniert noch nicht, wie müssen wir das integrieren und dann auch über lange Zeiträume das zu machen. Nicht nur wie andere Unternehmen das in unserem Wettbewerbsumfeld machen, mal einen 2-wöchigen Test, sondern mehrere Jahre in allen diesen Bedingungen, die ich gerade beschrieben habe, mitfahren zu lassen. Und da ist Tallinn einfach eine fantastische Umgebung, weil das sehr repräsentativ ist für diese ganzen Umgebungsbedingungen. Wir hatten da Winter dabei, die waren so hart mit Meter Schnee am Tag, wo man dann trotzdem fahren musste und das immer funktionieren musste. Und diese Lösung funktioniert jetzt. Jeder Kunde kann nach Tallinn kommen und sehen, dass das funktioniert. Und wieder zurück aus der Kundenperspektive. Natürlich sieht jetzt die Hala, dass das funktioniert und das für das Netzwerk ausgerollt werden kann. Aber eben auch jeder andere Kunde sieht, diese Lösung ist am Laufen. Ich gehe kein Risiko mehr ein, dass ich das testen muss, ob die Grundtechnologie da ist, sondern ja, ich muss das integrieren, ich muss eine Schnittstelle für meine lokalen Operations bauen, zum Terminal Operating System, zum Trainieren der Leute. Das ist aber eine Integration, ein Standardprozess, den man jetzt eingehen muss beim Rollout mit den neuen Kunden. Und dann ist es eben auch kein großes Risiko mehr. Und diese Risikoaversität, die dann vielleicht erstmal eine große Entry Barrier für ein Startup ist, konnten wir so überkommen, dass wir jetzt keine Proof of Concepts mehr machen müssen. Jeder kann sehen, dass das funktioniert und wir können direkt über Rollouts sprechen und haben in der Go-to-Market-Strategie da einen wahnsinnigen Vorsprung und können jetzt richtig das Produkt ausrollen. In Europa ist jetzt erstmal der Fokus, da ist der Vorteil eben auch, dass der Markt sehr konsolidiert ist und die großen Terminal-Betreiber viele Terminals betreiben und da dreht sich gerade diese Risikoaversität in eine Kundennachfrage, weil die sagen, okay, das funktioniert, wie schnell kann ich das ausrollen? Warum geht das nicht noch schneller? Und das ist das Problem, was wir kreieren wollten für uns selber, das wir jetzt exekuten müssen.
Mhm. Und nochmal ganz konkret, du hast vorhin von diesen Terminal-Traktoren gesprochen. Beschreib nochmal ganz genau, wie das Fahrzeug aussieht, welche Aufgaben es hat und was es ersetzt vor allem auch. Ne? Wie darf ich mir vorstellen, was da für die Leute, die jetzt mit Hafenlogistik oder mit Container-Terminals nicht so viel am Hut haben, gibt es ja auch einige, die in anderen Bereichen unterwegs sind, die den Podcast hören. Beschreib mal kurz, was es für Fahrzeuge sind, was es in der Vergangenheit für Fahrzeuge sind, was es heute für Fahrzeuge sind und wie das jetzt heute aussieht und was da wirklich auch da mal rumgekommen ist, warum das so einen großen Unterschied macht für den Hafenbetreiber selber.
Ja, also Automatisierung von Häfen ist jetzt ja eigentlich nichts Neues. Das ist in den letzten 20 Jahren schon passiert, also gerade für den vertikalen Transport, für die Kräne und auch das Konzept, dass es da einen Mix zwischen Automatisierung und Remote Operations gibt. Also die Kranführer sitzen heute auch schon im Büro und deswegen ist das ein sehr, sehr logischer Schritt für den Kunden, das dann auch auf den horizontalen Transport auf dem Boden auszuweiten. Und wenn man jetzt an Häfen denkt, hat jeder diese Beispiele vom Hafen in Hamburg oder Rotterdam oder Singapur in China vor Augen, wo die AGVs schon fahren. Also was sind AGVs? Das sind Automatisierungskonzepte, also quasi eine flache Fahrzeugplattform, wo ein Container draufgesetzt wird, der aber bodengestützt mit Transpondern in der Infrastruktur die Navigation übernimmt. Und das Sicherheitskonzept für diese Lösung ist dann, dass man einen Zaun um diese AGVs drumherum baut und dementsprechend ist es dann nicht mehr möglich, von außen Menschen da reinzulassen, LKWs von draußen reinfahren zu lassen und eben auch noch manuelle Fahrzeuge in dem gleichen Betrieb einzuführen. Und dementsprechend ist der Rollout von AGVs nur in 1% der Häfen in der Welt passiert in den letzten 20 Jahren. Das ist eine ganz robuste Technologie, hat fantastisch funktioniert. Und wenn man ein risikoaverser Terminalbetreiber ist, ist das eine Lösung, die in den letzten Jahren auch eingesetzt wurde, wenn neue Greenfield-Projekte geplant wurden.
Jetzt, nicht existierende. Da sind also an existierenden Häfen sind immer noch Van-Carrier, die Dieselbetrieben, diese großen Fahrzeuge, die die Container aufnehmen auf den Stellplätzen vor Schiffern und so weiter. Das ist so der Klassiker. Ne?
Das ist ein Konzept, wie man die Container bewegen kann. Aber an vielen Häfen werden dann Terminal-Traktoren eingesetzt, wo ein Trailer an eine Terminal-Zugmaschine, das ist nicht ein klassischer LKW, wie die meisten Leute das von der Straße kennen, sondern das ist eher ein Traktor, der näher an einen landwirtschaftlichen Traktor drankommt. Das ist so ein Workhorse der Supply Chain, die fahren bis zu 30 Stundenkilometer, die sind sehr, sehr robust, sehr, sehr viel Stahl, die müssen 24/7 laufen und da gibt es diverse Hersteller, wir arbeiten da sehr eng mit Terberg zusammen, das ist so der europäische Marktführer und diese Fahrzeuge können dann elektrisch oder auch im Dieselbetrieb sein, die kann man von Werk an mit unserer Technologie ausrüsten, aber eben auch existierende Flotten umrüsten und diese Lösung funktioniert dann eben überall da in den 99% der anderen Brownfield-Projekte, wo heute schon manuelle Maschinen fahren, kann man jetzt autonome Lösungen einphasen. Man kann auch einen gemischten Betrieb machen, man kann das auch nur teilweise einführen, wenn man das möchte. Man kann da, wo in der Vergangenheit Greenfield-Projekte für AGVs geplant wurden, jetzt auf Terminal-Traktoren umschwenken, weil das natürlich viel, viel flexibler ist. Ich kann das Layout vom Hafen verändern, wenn ich ein autonomes System habe und nicht ein infrastrukturbasiertes, mit sehr hohen CapEx-Investitionskosten verbundenes System einführe. Und dementsprechend ist die Lösung und die Value Proposition für den Kunden ist extrem klar, das ist flexibler, das ist sicherer, das ist günstiger, das schafft bessere Arbeitsplätze für meine Operator. Nur die einzige Frage, die in den letzten 3 Jahren immer gestellt wurde, kann ich sehen, dass das schon funktioniert, weil ich will kein Risiko eingehen, dass meine Operations dann stehen.
Ja. Und jetzt ganz aktuell dieses Beispiel jetzt in Hamburg oder in Tallinn. Dort sind die Operator, sitzen auf dem Hafengelände in einem Büro und steuern von da aus vor Bildschirm diese Fahrzeuge, die auf dem Hafengelände fahren, richtig?
Ja, ganz genau. Wir haben ein Teleoperationscenter dort im Terminal aufgebaut. Das sind dann die Mitarbeiter des Kunden, die vorher im Terminal-Traktor saßen, im Winter dort vielleicht eine ziemlich dicke Jacke anziehen mussten und vielleicht auch Tage hatten, wo es echt kalt war, im Sommer aber auch schwitzen mussten. Die können jetzt im Büro sitzen und einen Bürojob machen. Das ist natürlich sehr, sehr attraktiv und man ist auch nicht mehr der Gefahr ausgesetzt, das passiert ja einfach auf der Welt regelmäßig, dass ein Container auf einen Traktor drauffällt und da Menschenleben riskiert werden und einfach schwere Unfälle passieren. Das ist was dann der Vergangenheit angehört. Und diese Fahrer sind dann in der Rolle des, ich würde sagen, Flottenmanagers, also die Rolle des Fahrers entwickelt sich auch weiter, dass man als ein Fahrer mehrere Fahrzeuge steuern kann. Heute sind wir beim Verhältnis von 1:4, ein Operator für 4 Trucks und dieses Verhältnis wird sich in der Zukunft auch nochmal weiterentwickeln, dass man mit einem Fahrer noch mehr Fahrzeuge managen kann. Je mehr Autonomiefunktion man hat, desto mehr kann man dann auch als Fahrer managen.
Werden die sequenziell, das heißt hintereinander gesteuert oder auch parallel? Kann ich mehrere Fahrzeuge gleichzeitig steuern?
Es ist immer ein Fahrzeug, was zur gleichen Zeit gesteuert wird. Es ist ein Flottenmanagementsystem, wo dann ein Auftrag reinpoppt. Den kannst du dann als Fahrer annehmen, die Situation lösen, die dann menschliche Entscheidungskraft benötigt. Und wenn du den Auftrag dann erledigt hast, gehst du wieder in den Fleet View und suchst den nächsten Auftrag aus. Und dadurch, dass es nicht immer nur ein Fahrer, der für 4 Trucks verantwortlich ist, sondern dann zum Beispiel 10 Fahrer, die für 40 Trucks verantwortlich ist, kannst du ein Service-Level agreeen, um deine Operations zu einem gewissen Grad dann auch stabil laufen lassen zu können, dass die Automatisierung genauso viel abdeckt, dass du eine gewisse Gruppe von Menschen brauchst, um genau dieses Service-Level aufrechterhalten zu können.
Ja, nehmen die Leute, die diese Jobs machen, nehmen die als attraktiver wahr, weil so riesengroß ist der Unterschied jetzt nicht, ob ich jetzt mit dem Fahrzeug irgendwie über den Hof fahre oder im Büro sitze. Das kann auch repetitiv sein, also wenn ich das den ganzen Tag nichts anderes mache, als diese Aufträge annehmen und vom Bildschirm sitzen, mit dem Joystick, wie auch immer, da diese Fahrzeuge bewege, könnte ich mir auch repetitiv vorstellen, aber wird allgemein dieser Job als attraktiver, hochwertiger, irgendwie interessanter wahrgenommen?
Ja, also das ist, glaube ich, die Perspektive, wenn man selber kein Fahrer ist, also das habe ich auch angenommen, dass man...
meine naive Sichtweise wieder, kommt ja wieder zutage.
Ich glaube, das ist gar nicht so falsch, dass man diese Vorbehalte haben könnte, weil das sind ja schon auch Anforderungen, die man ans System stellen muss, dass das nicht ein hochrepetitiver Job ist vor einem Bildschirm, den du gar nicht 8 Stunden machen kannst und das nicht ein attraktiver Job ist, sondern unsere Aufgabe war schon, ein Human-Machine-Interface zu kreieren, wo du einen guten, attraktiven Arbeitsplatz kreierst, der ergonomisch ist, der Spaß macht, aber eben auch die Arbeitsbedingungen verbessert. Und das Feedback, was wir von den Leuten bekommen, ist der Wahnsinn. Also wir haben ja selber auch 10, 15 LKW-Fahrer im Team, die in der Vergangenheit quasi im Cockpit saßen und jetzt mit uns gemeinsam das Produkt entwickelt haben im täglichen Testbetrieb. Und die Geschichten, die sie da aus ihrem ehemaligen Berufsalltag erzählen und dann die Begeisterung, die sie dann teilen aus ihrer neuen Berufsrealität, ist der Wahnsinn, das ist wie Tag und Nacht. Es ist natürlich auch nicht so, dass das für jeden etwas ist und das ist auch okay. Also wir werden auch noch viele Fahrer brauchen, die weiterhin in der Kabine sitzen und diese Jobs wird es in den nächsten 20, 30, 40 Jahren auch weiterhin geben. Aber für viele ist das ein viel attraktiverer Job, wenn ich einen sicheren Arbeitsplatz habe, aber auch dadurch, dass die Produktivität gesteigert ist, vielleicht auch noch ein besseres Gehalt bekommen kann, weil es ein höherwertigerer Job ist.
Mhm. Sind das eher so die Gen Z, die zu Hause Gamer sind, die da vorm Bildschirm sitzen? Oder wie darf ich mir die Leute vorstellen, die besonders drauf abfahren auf den Job? Was ja super wäre, ne? Wenn wir neue Leute reinbekommen, Leute, die normalerweise jetzt nicht den Hafen als erste Anlaufstelle sehen würden für Berufskarriere.
Ja, da gibt es sicherlich zwei Zielgruppen. Einmal, dass man neue Talente für den Beruf begeistern kann, die das vorher gar nicht in Erwägung gezogen haben, das zu machen. Das ist genau das, was du angesprochen hast. Auch für Frauen, wenn man sich die Daten anschaut, wer heute im LKW sitzt, war das kein attraktiver Job. Wenn man das im Büro macht, ist das eine ganz andere Nummer und deswegen auch attraktiv für diese Zielgruppen. Aber die wichtigste Zielgruppe ist, dass man die Leute mitnimmt, die heute diesen Job machen und die sind die Leute, für die wir das Produkt auch entwickelt haben. Wir müssen davon ausgehen, dass unser typischer Nutzer heute in einem Terminal-Traktor sitzt und diesen Job macht und dann qualifiziert wird, enabled wird, empowered wird, diesen neuen Job auch in der Zukunft machen zu können mit einem Training, was dann nicht ein Jahr dauern darf, sondern das muss wie so eine Führerscheinprüfung, Fahrschultraining von 2 Wochen möglich sein, ein Remote Operator werden zu können mit den Skills, die du hast. Und so haben wir unser System designt, so haben wir die ersten Leute jetzt auch trainiert und wir sehen in den Daten, dass das funktioniert und die Leute das sehr, sehr gerne machen und das auch gut funktioniert, das sicher funktioniert, stabil funktioniert. Und dementsprechend würde ich sagen, die Vorbehalte, die man haben kann, kann man das für 8 Stunden machen, findet man die Leute, will das jeder machen, konnten wir ausräumen.
Ja, wir haben noch sehr wenig bisher über die Hardware selber gesprochen, aber beschreibt nochmal, was denn eigentlich notwendig war in Bezug auf die Fahrzeuge, die jetzt da fahren. Waren das alles neue Fahrzeuge, die angeschafft wurden, oder gibt es auch eine Art, diese existierenden Fahrzeuge zu retrofitten? Oder was ist das für eine Investition, die auf der Hardware-Seite notwendig ist, jetzt mal abgesehen von den Bildschirmen und von den Operating System im Büro, was auf dem Betriebshof selber oder auf dem Hafengelände selber für Fahrzeuge fahren? Muss ich da eine komplett neue Flotte mir anschaffen oder gibt es auch Möglichkeiten, existierende Flotten anzupassen?
Da haben wir auch wieder sehr kundennah entwickelt und mit den Kunden geredet, was sie brauchen und dann auch, was technisch möglich ist. Und wir haben eine Lösung, die sowohl für neue Fahrzeugflotten ab Werk mit integrierbar ist, dass das zum Beispiel Terberg direkt ab Werk schon mit einbaut. Das ist der eine Weg, aber eben auch der zweite Weg. Wenn ich jetzt gerade letztes Jahr 50 Terminal-Traktoren gekauft habe, möchte ich jetzt nicht 6-7 Jahre warten, bis die ausgefasst werden, bis ich autonomes Fahren bei mir realisieren kann, sondern das muss man auch retrofitten können. Und für beide Optionen haben wir ein Package, was wir anbieten können. Was dort eingebaut werden muss, ist immer auf der Hardware-Seite eine Drive-by-Wire-Schnittstelle, das heißt Aktuatorik, um Bremse, Lenkung, alle Sekundärfunktionen ansteuern zu können im Fahrzeug, dann die Compute ist natürlich eine große Komponente, die sich auch wahnsinnig weiterentwickelt hat in den letzten 3 Jahren. Seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, haben wir, glaube ich, 16 Mal so viel Compute-Ressourcen wie damals in den Kabinen drin. Die Konnektivität, die Sensoren, wir haben da ein hochredundantes System mit Radar, Lidar und Kameras. Und das ganze Paket muss dann so integriert werden und so industrialisiert werden, dass das am Ende wieder der Kunde mit seinen Mitarbeitenden auch warten kann. Also da kannst du nicht dann einen Ingenieur von fernweit immer zum Kunden senden, wenn da ein Sensor kaputt geht, sondern da musst du wirklich auch das Service-Konzept mitdenken, dass das mit 3 Schrauben so ein Sensorport ausgewechselt werden kann und das ganze Maintenance und operative Modell dahinter auch funktioniert. Das war sicherlich auch noch eins der spannendsten Learnings, dass man vom Prototypen wegkommt zu einem richtigen Produkt, was gewartet werden kann, was in diesen ganzen Situationen funktioniert, aber auch vom Kunden genutzt werden kann.
Ja, spannend, was sich da auch technologisch in den letzten 3 Jahren da getan haben muss. Ne? Ihr profitiert wahrscheinlich auch von den Fortschritten, die gemacht wurden beim autonomen Fahren mit Fahrzeugen.
Ja.
Beispielsweise was Waymo oder was Tesla beispielsweise macht. Du hast es gerade beschrieben, LiDAR, Radar und Kamera. Das ist eher so der Waymo-Approach. Also so verschiedene Technologien reinwerfen im Vergleich zu Tesla, die jetzt nur auf Kameras setzen beispielsweise. Aber schreib nochmal ganz kurz, was sich da eigentlich getan hat in Bezug auf, du hast gerade Compute erwähnt, wahrscheinlich preiswerter geworden, viel stärker, alles, was ihr reinbauen könnt. Beschreib mal kurz so, wie euch die sich entwickelnde Technologie unter die Arme gegriffen hat dort in den letzten 3 Jahren.
Das ist sicherlich, wenn man sich anschaut, so ganz groß rausgezoomt, warum gibt es ein Unternehmen wie Fernride jetzt und warum kann man das mit, in Anführungszeichen, so wenig Kapital realisieren? Das ist, der Grund ist, dass wir auf eine ganze Industrie aufsetzen können, dass in den letzten 20 Jahren einfach extrem viel passiert ist. Seit der DARPA-Challenge, das war damals der Ursprung vom autonomen Fahren in den USA, ist sicherlich Waymo ein großer Treiber gewesen. Die haben aber schon mehr als 10 Milliarden darin investiert und sind jetzt da angekommen, dass das in mehreren Städten funktioniert, fahrerlos dort zu fahren. Und die haben so viel Geld investiert in die Hardware, also Sensorik, Compute, Konnektivität, das dann vernünftig zu integrieren. Das ist natürlich eine ganze Industrie, die darum gewachsen ist. Und solche Komponenten sind dann auch in Assistenzsysteme geflossen im Pkw-Bereich, also Passenger Vehicles, die für ganz, ganz wenig Geld im Vergleich zu damals jetzt verfügbar sind. Also off-the-shelf kann man Radar, LiDAR, Kamera, Compute, alle diese Komponenten einkaufen. Und das ist sicherlich ein großer Treiber, warum ein Geschäftsmodell wie Fernride jetzt möglich ist, dass wir aus der Automobilbranche schauen können, okay, was wird in ein 5er BMW jetzt in die Serie als Radar eingebaut. So ein Radar ist verfügbar für einen schmalen Taler, in Anführungszeichen. Und den können wir bei uns integrieren. Und der hat aber trotzdem dann die Performance, die vor ein paar Jahren nur für die absolute Spitzenklasse von Anwendungen möglich war, aber jetzt off the shelf für wenig Geld verfügbar ist. Und das ist die Entwicklung, von der wir profitieren.
Geht ja auch so weit, dass ihr mit den Anbietern von diesen Systemen zusammenarbeitet, gemeinschaftliche Entwicklung? Oder seid ihr im Prinzip ein kleiner Fisch und ihr nehmt sozusagen Sachen von der Stange, wie du es gerade beschrieben hast? Oder geht ihr so weit, dass ihr sagen, dieser LiDAR ist hervorragend für Fahrzeuge, aber wir brauchen nochmal eine angepasste Version, lass uns mal gemeinsam arbeiten, wie wir den für unsere Bedürfnisse anpassen können? Geht ihr schon so weit oder sagt ihr, hey, halten wir uns vollkommen raus, wir gucken, was da kommt und integrieren es, wie es kommt?
Also ich würde sagen, sowohl als auch. Wir brauchen ganz, ganz enge Partnerschaften entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette. Wir haben jetzt ein bisschen über die Partnerschaft mit den Kunden gesprochen, die unabdingbar ist, kundenzentral zu arbeiten, aber auch mit den Fahrzeugherstellern sehr, sehr eng zusammenzuarbeiten, aber dann auch mit den Zulieferern. Bis hin zu den Sekundärtätigkeiten auf der Trailer-Seite muss man auch zusammenarbeiten. Da arbeiten wir zum Beispiel mit Krone zusammen. Wir brauchen ein ganzes Ökosystem, um erfolgreich zu sein. Und gleichzeitig wollen wir trotzdem Off-the-Shelf-Komponenten benutzen, weil die eben sehr, sehr preiswert sind. Wir können jetzt den Kunden da kein System hinstellen. Also selbst bei den Waymos, das System kostet mehrere hunderttausend Dollar pro Taxi gerade. Wenn unser System so viel kosten würde, dann hätten wir kein Business Case mehr für den Kunden. Das geht nicht. Und dementsprechend müssen wir Sachen von der Stange kaufen. Aber wenn du mich jetzt auch fragst, was hat sich in den letzten 3 Jahren geändert, als wir vor 3 Jahren bei Zulieferer wie Continental, ZF und so weiter angefragt haben und gefragt haben, können wir den Radar oder den LiDAR oder die Compute Unit, die in die Serie für große Automobilhersteller geht, bei euch einkaufen, dann fragen die, okay, braucht ihr 10.000, 20.000, 30.000? Die werden ja in Millionen von Stückzahlen produziert und wir brauchen erstmal als Startup nicht so viele, hinten raus hoffentlich schon.
Handvoll reicht erstmal.
Und das ist natürlich was, wo man als Startup auch erstmal hinkommen muss, dass man mit diesen großen Partnern zusammenarbeiten kann und die einen überhaupt beliefern. Und das ist sicherlich was gewesen, was viel Arbeit war, in diese Position zu kommen. Und jetzt sind wir soweit, jetzt können wir schon über die nächsten Generationen kriegen aus den Sachen, die noch gar nicht woanders in Serie sind, schon mal die Samples, um die bei uns zu testen, den Feedback zu geben, haben uns etabliert als Player und dementsprechend können wir auch die Industrie damit bisschen beeinflussen.
Ja, jetzt haben wir sehr ausführlich gesprochen über dieses Hafengeländebeispiel, was der Klassiker war, weil das erste Angriffsfeld war. Lass noch mal ein bisschen in der Logistik bleiben, bevor wir nochmal in andere Felder gehen. Welche weiteren zukünftigen Anwendungsfälle in der Logistik kannst du dir vorstellen? Obwohl, vielleicht seid ihr auch schon mit Case Studies, mit Kundenbeispielen am Start. Betriebshöfe beispielsweise wäre so das Nächste, was ich mir denken könnte. Aber beschreib mal ganz kurz, was da aktuell schon ist, bevor wir dann so ein bisschen beschreiben, wo es eigentlich hingehen soll. Denn wir reden viel über ferngesteuert. Irgendwann soll es ganz autonom sein. Aber erstmal nochmal konkrete Use Case jetzt in der Logistik, die ihr schon angefangen habt.
Als wir das letzte Mal vor 3 Jahren gesprochen haben, hatten wir noch nicht diese Klarheit, dass der Hafen der allererste Use Case sein sollte. Wir waren uns schon klar, dass Terminal-Traktoren ein fantastischer Use Case sind. Warum? Es ist auf Privatgelände, die fahren maximal 30 Stundenkilometer und die haben eine sehr, sehr hohe Auslastung, dass man auch am Ende einen guten Business Case für den Kunden realisieren kann. Aber die werden eben auf großen Werksgeländen, wie zum Beispiel bei Volkswagen, auf großen Betriebshöfen, wie bei DB Schenker oder eben auf Hafengeländen eingesetzt, wie bei der Hala. Und wieder mein Bestreben nach Fokus für uns als Firma hätte das nicht erlaubt, dass wir direkt alle 3 Produkte parallel entwickeln. Das hätte uns überfordert. Das hätte ein sehr hohes Risiko geborgen, dass wir niemals fertig werden und die Komplexität uns erstickt. Und deswegen mussten wir sagen, welchen dieser 3 Use Cases machen wir zuerst und welche kommen dann danach? Und das ist sicherlich der logische nächste Schritt, dass man jetzt aus dem gleichen Formfaktor, eine Terminal-Traktor, eine Zugmaschine, in die anderen Use Cases reingeht, wo wir ja auch schon mit Volkswagen, mit DB Schenker bewiesen haben, dass das funktioniert, wo der Kunde sagt, er möchte es haben. Das ist so die natürliche Evolution in der Go-to-Market-Strategie von Häfen auf große Betriebsgelände und eben Distributionszentren zu gehen, ist auch ein großer Markt, aber dann eben auch mit den gleichen Kunden auf die öffentliche Straße zu gehen und da dann auch nicht zu sagen, wir können von Point-to-Point überall fahren, sondern lass uns mal wieder sehr pragmatisch Use Cases raussuchen, wo wir in einem begrenzten Gebiet großen Mehrwert aber dann auf der öffentlichen Straße realisieren können. Und um diese Hubs, was ja alle diese Use Cases, die ich gerade beschrieben habe, haben, gibt es auch im Short-Haul-Bereich, zum Beispiel im Container Drayage, wenn ich jetzt aus dem Hamburger Hafen rausfahre zum Warenhaus im Hinterland, hunderte LKWs, die den ganzen Tag hin und her shutteln, auf der gleichen Route deswegen muss ich dann nicht überall fahren können, sondern auf dieser Route dann fahren können und das dann auch autonom mit menschlicher Unterstützung, da wo es notwendig ist, zu realisieren, ist sicherlich einer der Schritte, die wir in den nächsten 5 Jahren angehen werden und dann auch nach und nach die komplette Supply Chain automatisieren zu können.
Jetzt habe ich viel gehört über das regulatorische Umfeld. Da ist meine Wahrnehmung, dass wir in Deutschland einiges getan haben, ja, um auch die autonome Fahren auf öffentlichen Straßen jetzt und in Zukunft zu erlauben. Wie ist deine Einschätzung da? Liegt da mein Gefühl richtig, dass es eigentlich in die richtige Richtung geht?
Das ist ein absolut richtiges Gefühl. Wir sind in Deutschland da Vorreiter. Wir haben das Level 4-Gesetz vor ein paar Jahren schon realisiert und jetzt kam auch noch die Fernlenkverordnung dazu, die es auch erlaubt, teleoperierte Systeme auf die öffentliche Straße zu bringen. Und dementsprechend haben wir schon die richtigen Spielregeln. Wir haben aber bisher nicht die Spieler gehabt, die die Technologie hatten, um nach diesen Spielregeln spielen zu können. Also da war die Gesetzgebung schon sehr progressiv. Und jetzt ist die nächste Phase, eben auch diese Technologie in den Regelbetrieb zu überführen. Wir haben ja auch Tests und Forschungsprojekten, wie zum Beispiel mit der MAN, daran gearbeitet, das zu zeigen, dass das möglich ist. Und jetzt ist der nächste Schritt in den nächsten 5, 6 Jahren bis zum Ende der Dekade, das eben auch auf deutschen Straßen in den Regelbetrieb zu überführen. Das ist nicht direkt überall, aber in klaren, definierten Use Cases, wo man schon mal einen Kundenmehrwert realisieren kann, ist das jetzt realistisch.
Also sitzen wir nicht in 3 Jahren hier und du sagst mir, ah, wir wären ja weitergekommen, aber das regulatorische Umfeld hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, was eigentlich so eine Erwartung gewesen wäre, ne? Was wird schon viel gemeckert über die Art und Weise, wie wir in Deutschland oder Europa irgendwelche Regeln aufstellen, die dann nicht eingehalten werden können und irgendwie Innovation ausbremsen und so weiter, aber ich nehme hier wahr, dass das in der Tat ein gutes Beispiel ist für ein regulatorisches Umfeld, was euch tatsächlich hilft und was euch Klarheit verschafft, nach welchen Regeln ihr in Zukunft spielen müsst. Also ja, ist ein Paradebeispiel, ein gutes Beispiel, was man endlich mal hier aufzeigen kann.
Ja, das ist sicherlich so. Nichtsdestotrotz ist die Bürokratie, die wir haben, hoch. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber am Ende ist es auch so, dass diese klaren Spielregeln dazu führen, dass man ein sicheres System hat, was man skalieren kann und am Ende auch ein Exportschlager sein kann, wenn wir hier den Goldstandard haben, was Sicherheit, Cybersecurity, Qualitätsmanagement angeht, dass wir die beste Technologie im autonomen Fahren dann auch aus Europa raus exportieren können. Und das nehme ich schon auch wahr, gerade jetzt, wo wir diesen Meilenstein erreicht haben, das haben viele nicht gedacht, dass das möglich ist, in Europa sowas zu schaffen, gerade mit dem Geld, was wir eingesammelt haben, so kapitaleffizienter unterwegs zu sein. Und wenn man es dann trotzdem schafft, dass das dann auch sehr, sehr viel Credibility bringt.
Jetzt kann ich mir, Henrik, ein Szenario vorstellen, wo jetzt so einige große Player so vielleicht mal auf euch aufmerksam werden und sagen, ah, interessant, was dieses kleine Startup da aus München so viel Vorarbeit geleistet hat. Da gehen wir jetzt mal richtig rein und auf einmal hast du es im Wettbewerbsumfeld mit ganz anderen Playern zu tun, gegen den du theoretisch keine Chance haben könntest. Was macht dich denn optimistisch, dass ihr diesen kleinen Vorsprung oder großen Vorsprung, wie auch immer, das, was ihr gerade macht, dort auch als kompetitiven, als Wettbewerbsvorteil langfristig halten könnt? Denn wenn das wirklich erfolgreich ist, wenn es den Kunden Mehrwert bietet und wenn die Anwendungsfälle skalierbar sind und wenn es auf öffentliche Straßen geht, autonomes Fahren, das ist ein riesengroßes Feld. Ganz andere Spieler noch im Feld, im Zweifel aus Asien, aus Nordamerika, die euch irgendwie plötzlich da, die plötzlich um die Ecke kommen und dann seid ihr vielleicht mal ein Vorreiter gewesen, aber habt den Anschluss verloren. Wie schätzt mal diese Wettbewerbssituation da für mich ein?
Da spielt uns, glaube ich, in die Karten, dass wir genau in diesen Anwendungsfällen unterwegs sind, die meiner Meinung nach nicht ein Nice-to-have sind, sondern eben kritisch für uns als Gesellschaft und als Europa geopolitisch bedeutend sind. Und da können wir uns nicht abhängig machen von diesen Playern, die vermeintlich viel, viel mehr Geld haben. Ja, die haben viel mehr Geld, also vermeintlich können wir das streichen. Das ist eine andere Dimension. Und da brauchen wir eine europäische Lösung. Und dementsprechend können wir uns halt fragen, wie schaffen wir das? Und wir müssen da zum einen sehr pragmatisch und unternehmerisch sein, aber eben auch mit starken Partnerschaften arbeiten. Und wir haben hier in Europa ganz, ganz viele Sachen, die hervorragend sind. Wir haben die Kunden, was am Ende auch wieder Investoren anzieht, um diese Kunden mit guten Lösungen zu bedienen. Der Markt, wenn wir als Europa zusammenhalten, ist auf jeden Fall wettbewerbsfähig mit China oder den USA. Also da müssen wir uns nicht verstecken. Wir haben das Talent, wir haben die starke industrielle Basis, gerade im Automotive-Bereich, gerade im Logistikbereich, um hier als Ökosystem zusammen auch eine Lösung bauen zu können, die wettbewerbsfähig ist, aber eben auch souverän hier aus Europa sein muss, damit wir unabhängig sind. Und dementsprechend glaube ich, da müssen wir uns nicht verstecken. Und wir sollten auch uns uns gar nicht so klein machen. Also wir brauchen mal wieder so eine europäische Erfolgsgeschichte und wollen nicht nur einen europäischen Leader bauen, wir wollen einen globalen Champion hier bauen. Sowas, was wir...
Siemens, wie du ja schon beschrieben hast.
Genau, wie in der vielleicht vorletzten Generation von den Unternehmern, ja. wie bei Siemens, dass wir da in Europa wieder mitreden können. Und dementsprechend glaube ich, das kann ein Treiber sein.
Ja, jetzt hast du vorhin schon mal kurz das Thema Militärtechnik angedeutet. Das ist ein Thema, von dem wir vor 3 Jahren wahrscheinlich überhaupt noch nicht... Hätte ich zum Beispiel nicht auf die Uhr gehabt, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es mal irgendwie bei euch auf dem Radar auftauchen könnte, dass es sich innerhalb von 3 Jahren auf einmal auch so entwickelt. Stichwort Drohnen beispielsweise, im Krieg in der Ukraine, eine riesengroße Überraschung, was man da für Vorteile erzielen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Beschreib mal, ob das für euch ein interessantes Feld ist, du hast es eben schon angedeutet, und wo da die Reise hingehen könnte. Das ist beispielsweise auch eine Überraschung für mich, dass sich um München herum beispielsweise gerade so eine Defense-Tech-Szene da gerade entwickelt. Ne? Alles, was Richtung autonome Fahrzeuge und Drohnen, alle möglichen Technologien da entwickelt. Spannend, dass Deutschland auf einmal da mitspielt. Finde ich eine super Sache. Müssen wir haben. Erklär mal ganz kurz, ob das ein Feld für euch ist und wie da für euch die Zukunft aussehen könnte.
Also was Militärlogistik angeht, ist es ja, glaube ich, auch eine ziemlich breite Weisheit, dass am Ende die Logistik entscheidend ist, ob man im Krieg widerstandsfähig sein kann. Also wenn du die Truppen an der Frontlinie nicht mehr versorgen kannst mit Verpflegung, mit Munition und das ganze Equipment jetzt zum Beispiel aus den Heimatländern an die Frontlinie zu bringen, das ist entscheidend darüber, wie lange man da widerstandsfähig sein kann. Und das wurde jetzt in der Ukraine gezeigt. Und da gibt es diverse Use Cases, wo Menschen täglich ihr Leben riskieren, zum Beispiel in LKWs, um diese Frontversorgung zu machen aus dem Hinterland, dann in großen Fahrzeugen und dann in kleinen Fahrzeugen an die Frontlinie ran. Und durch den Drohnenkrieg sind diese großen Fahrzeuge natürlich ein sehr, sehr attraktives Ziel für den Feind geworden, weil man so eben die Widerstandsfähigkeit sehr, sehr schnell ausschalten kann. Und die Menschen, die da heute in den LKWs sitzen, die sitzen da nicht gerne drin. Also wir haben jetzt gerade über den Fahrermangel in der zivilen Industrie gesprochen. Das ist da schon kein attraktiver Job, aber im Militärumfeld ist es noch 10-mal dramatischer, weil da dein Leben riskiert wird. Und da sitzen dann keine zivilen Kräfte drin, sondern da sitzen hoch ausgebildete Soldaten drin, die wir haben das Thema Wehrpflicht jetzt gerade aktuell in der politischen Diskussion, sowieso nicht haben. Und natürlich ist das dann ein sehr offensichtlicher Use Case, dass ich genau in der Logistik anfange, dann auch zu automatisieren, um Leben zu beschützen, um Produktivität von den Soldaten und Soldatinnen zu erhöhen, um unsere europäischen Werte zu verteidigen. Und dementsprechend, du hast das jetzt gesagt, vor 3 Jahren war das kein Thema. Für mich war das vor 3 Jahren auch kein Thema, aber die geopolitische Lage in unserer Welt hat sich so verändert, dass ich das als Verantwortung empfinde, dass wir da mithelfen, mit der besten Technologie, die wir in Europa haben, jetzt dazu helfen, unsere Werte zu verteidigen. Und deswegen ist es nicht eine Option, sondern das ist Must-Have, dass wir da reingehen. Unternehmerisch ist es natürlich auch attraktiv, gerade weil das jetzt schnell passieren muss und mit sehr, sehr großer Skalierung auch passieren muss, sodass da auch große Gelder investiert werden. Die Finanzierungsrunden, die jetzt gerade in dem Bereich passieren, sind riesengroß. Aber am Ende geht es darum, wieder sehr, sehr konzentrierten Kundenproblemen zu lösen und Mehrwert für unsere Gesellschaft zu leisten. Und da passen die Lösungen, die wir im Zivilen gebaut haben, sehr, sehr gut zu den Anforderungen, die man auch im Militär hat. Wir haben über Tallinn geredet. Tallinn ist an der NATO-Ostflanke ein Land, was seitdem die Ukraine auch auf russischem Boden Gegenangriffe geflogen ist, es ist so vor 18 Monaten gestartet, ein Grund gewesen, dass die Russen angefangen haben, die GPS-Frequenzen zu jammen und zu spoofen. Das heißt, man kann GPS nicht mehr als Lokalisierungsmethode verwenden, was für ein autonomes System ein ganz kritischer Faktor ist. Und dementsprechend mussten wir unser System in Tallinn nicht nur für die härtesten Winter auslegen, sondern auch noch robust machen gegen GPS-Jamming und GPS-freie Navigation integrieren. Das hat unser Produkt dort viel besser gemacht, aber dafür jetzt auch sehr nützlich für die Integration in Militäranwendungen. Das ist jetzt mal so der Use Case an der Frontlinie, beziehungsweise das in der sogenannten Killzone. Wir haben aber auch noch ganz andere Herausforderungen, wenn die NATO in einen Konflikt mit Russland geraten sollte, dann sind unsere Lkw-Fahrer, die wir jetzt heute in Westeuropa haben, alle in ihren Heimatländern werden eingezogen. Dann funktioniert hier gar nichts mehr. Und da habe ich jetzt letztens einen Artikel von einem Freund geschickt bekommen, und da hat die Bild-Zeitung gesagt, der Vorschlag der Politik war, da dann Frauen und Rentner wieder in die LKW setzen zu können. Und da ist natürlich Automatisierung die eigentliche Antwort. Und dementsprechend arbeiten wir jetzt mit Volldampf daran, unsere Technologie, die wir im Zivilen entwickelt haben, jetzt für die Militärlogistik fit zu machen und dort zu integrieren.
Mega, mega spannend. Ja, ich habe schon einige Gespräche geführt mit Generälen von der Bundeswehr, gerade über das Thema Militärlogistik und gerade auch die Bundesrepublik als Drehscheibe für NATO-Operationen beispielsweise, elementar wichtig. Ne? Und alles, was wir da an den Start bringen können in Bezug auf solche neuen Technologien, ist natürlich mega, mega spannend. Wenn du jetzt Blick nach vorne wirfst, glaubst du, dass in Zukunft das ein größeres Betätigungsfeld für euch werden könnte als die Logistik selber? Also wenn man jetzt überlegt, was da jetzt auch für Investitionen, was da für Gelder bereit gemacht werden, für Verteidigung, für neue Technologien beispielsweise, auch die Offenheit gegenüber der Streitkräfte mit neuen, jungen Startups zusammenzuarbeiten, das ist ja ein riesengroßer Markt. Könntest du dir vorstellen, dass es irgendwann größer wird, als das, was ihr mit einem DB Schenker oder mit einem Volkswagen oder mit der Hala macht?
Also man kann am Ende nie was ausschließen. Nee. Aber was ich schon sehr stark glaube, ist, dass eine Dual-Use-Strategie sehr, sehr gesundes und resilientes Unternehmen hervorbringt, wo es vielleicht auch mal wieder Zeiten gibt, wo das ganze Thema Militärlogistik nicht mehr so eine Rolle spielen könnte.
Hoffen wir mal, dass es irgendwann so sein könnte, in Anführungszeichen.
Genau, also wenn man Krieg vermeiden will, muss man sich für den Krieg vorbereiten und da widerstandsfähig sein, abschreckungsfähig sein. Und da ist Automatisierung der Landstreitkräfte ein Thema, was die nächsten 20 Jahre auch den europäischen Kontinent prägen wird. Was wir jetzt für die Drohnen in der Luft gesehen haben, das ist ein Bruchteil dagegen, was auch noch auf die Landstreitkräfte zukommt, und dementsprechend ist das ein großes Wachstumsfeld und wir sind da perfekt positioniert, weil wir als einziges Unternehmen in Europa autonomes Fahren industrialisiert haben. Da sind wir natürlich jetzt in einer sehr, sehr guten Rolle, da eine führende Rolle für Ground Autonomy im Militär spielen zu können. Aber wir haben eine genauso große Chance und Opportunität, auch im zivilen Bereich Logistik zu automatisieren. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es ein Entweder-Oder ist, sondern ein Und. Wir werden hoffentlich die Möglichkeit haben, wie Siemens eine Technologieplattform zu haben, die mehrere Business Units dann im Application Engineering bedienen kann. Und das ist die Firma, die ich bauen möchte in den nächsten 10, 20 Jahren.
Siemens hat sie angetan, ne? Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr schön. Aber wenn jetzt eine oder andere zuhört und sagt, ja, Mensch, das wäre auch was für uns, Dienstleister, Hersteller, Industrie, wie auch immer, beschreib mal kurz, was ist denn da aktuell möglich? Also es kann ja sein, dass du sagst, pass mal auf, wir müssen uns erstmal jetzt hier mit der Bundeswehr arbeiten wir zusammen und mit Hala noch weiter und irgendwie so 2, 3 große Player, aber alles andere können wir uns momentan, Stichwort Fokus, jetzt nicht wirklich leisten oder können wir nicht wirklich uns oft darauf fokussieren. Wie offen seid ihr momentan für neue Projekte, für neue Kunden? Wer sollte sich angesprochen fühlen, um mit euch mal ins Gespräch zu kommen, der es bisher noch nicht gemacht hat?
Grundsätzlich können wir nur erfolgreich sein, wenn wir dieses ganze Ökosystem auch gemeinsam entwickeln, um wirklich die Skalierung auch zu schaffen. Wir sind jetzt ja gerade noch in niedrigen Stückzahlen unterwegs und haben es jetzt gezeigt, dass das Geschäftsmodell in der Basisform funktioniert. Wenn wir das aber groß ausrollen müssen, brauchen wir auf allen Seiten des Geschäftsmodells starke Partner. Und dementsprechend würde ich sagen, wenn jetzt jemand zugehört hat, der sich vorstellen kann, mit seinem Geschäftsmodell dann Anknüpfungspunkt zu haben, sollten wir uns kennenlernen. Vielleicht ist in manchen Fällen noch nicht heute der richtige Zeitpunkt, sondern vielleicht erst in einem Jahr oder 2 Jahren. Aber wir wollen ja hier auch was aufbauen, was die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre erfolgreich ist und auch ganz viele anliegende Geschäftsfelder mit transformieren wird. Automatisierung ist die Zukunft und es wird ein Wachstumsfeld. Ich glaube, das ist eine Chance für Europa. Das ist eine Chance für die etablierten Champions, die wir jetzt auch in Europa hatten, was uns die letzten 100 Jahre stark gemacht hat. Und wenn wir da zusammenhalten und gemeinsam schauen, wie können wir zusammenarbeiten, dann werden wir auch in den nächsten 100 Jahren erfolgreich sein.
Das war ein gutes Schlusswort. Ich will trotzdem noch fragen, seid ihr aktuell auf der Suche nach Leuten oder seid ihr eher so das Startup, was sagt, okay, wir wollen versuchen mal mit den gleichen Leuten mehr zu machen. Wir benutzen KI beispielsweise. Wir haben das Hiring erstmal so ein bisschen runtergefahren. Wie sieht es bei euch denn aus? Seid ihr im Expansionsmodus? Seid ihr, wenn jetzt jemand zuhört, keine Ahnung, der in der Logistik arbeitet, Expertise da hat oder mit dem sie Umfeld sich auskennt, wie auch immer, wenn Tapetenwechsel haben. Wie offen seid ihr da? Seid ihr im Wachstumsmodus oder erstmal Gürtel enger schnallen und erstmal abwarten?
Also die Zeiten für diesem Hyperscaling, die sind jetzt nicht der größte Fokus für uns, sondern wir versuchen einen sehr kapitaleffizienten Weg, wo wir ein sehr gesundes Unternehmen aufbauen, zu fahren, wo wir aber kontinuierlich die Talent Density erhöhen. Also das war von Tag 1 eins meiner Prinzipien, dass wir mit den bestmöglichen Leuten arbeiten und dementsprechend, wenn wir jedes Jahr mit der gleichen Personenzahl immer mehr schaffen können und die Leute weiterentwickeln können, die bei uns arbeiten und immer noch bessere Leute dazukriegen. Sicherlich wachsen wir, aber wir verdoppeln und verdreifachen uns jetzt nicht mehr jährlich. Das waren die Anfangszeiten und die kommen vielleicht auch irgendwann mal wieder. Aber was wir auf jeden Fall suchen, sind Leute, die aus dem Logistikumfeld kommen und diese Kundenperspektive sehr, sehr gut vertreten können. Die sind dann sowohl im Vertrieb, Business Development, aber auch in den Operations unabdingbar, weil die eben den Kunden verstehen. Aber dann auch in der Entwicklung, das ist bei uns der größte Bereich, also ich glaube 85% unseres Teams ist im Engineering. Haben wir die komplette Bandbreite von der Hardware-Integration, Software-Entwicklung, das Flottenmanagement, das Testen, Qualitätsmanagement, die System Engineering, die operative Betrieb dazu. Also ich glaube, jedes Profil hat einen Platz bei uns und wir sind dann, glaube ich, ein sehr diverses Team, was auch von den Skills sehr divers ist. Und dementsprechend, wenn jemand begeistert ist, da mit uns gemeinsam aus Europa so eine Transformation zu treiben, aber auch bereit ist, sehr, sehr hart zu arbeiten, das ist sicherlich auch notwendig, um da erfolgreich zu sein, ist herzlich willkommen, mit uns in Kontakt zu treten und gemeinsam mit uns die Zukunft von Europa zu bauen.
Ausgezeichnet, wie habt ihr gehört. Hendrik, ich finde die Story mega, mega spannend. Ich werde euch weiterhin verfolgen. Ich finde das klasse, dass wir so einen starken Player hier am Markt haben. Deine Story ist immer wieder hervorragend. Du strahlst auch so eine Positivität und irgendwie so einen Unternehmergeist aus mit deinen Visionen, dass Siemens der Zukunft zu werden. Freut mich immer wieder, junge Leute zu hören, die große Vision haben. Finde ich hervorragend. Hendrik, macht weiter so. Schönen Gruß an das Team und mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank, Boris.
So, das war der BVL-Podcast mit Hendrik Kramer, dem CEO von Fernride. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.